Es ist 22 Uhr und 3 Minuten.
NDR Kultur. Am Abend vorgelesen.
Heute und morgen liest Hermann Schomberg aus der geistlichen Autobiografie des Mystikers Heinrich Seuse, des Dieners Leben. Der Dominikaner Heinrich Seuse ist neben dem Johannes Tauler und Meister Eckhart der wichtigste Vertreter der deutschen Mystik im Mittelalter. Er wurde wahrscheinlich im Jahre 1295 in Konstanz oder Überlingen am Bodensee geboren und starb 1366 in Ulm. Er war Schüler Meister Eckharts in Köln, Lektor am Konvent in Konstanz und später Lehrer in Dissenhofen und Ulm. Über seine letzten Lebensjahre fehlen gesicherte Nachrichten. Geprägt durch die Mystik seines Lehrers Eckhart zeigt sein Werk Züge der mittelalterlichen Imitatio Christi, verbunden mit einer franziskanischen Frömmigkeit. 1328 schrieb Seuse sein Büchlein der Wahrheit, worin er die Lehre Meister Eckharts verteidigte und rechtfertigte, nachdem gegen diesen ein Inquisitionsverfahren wegen angeblich glaubensfeindlicher Äußerungen eingeleitet worden war. Anders als Eckhart spricht Seuse indes unermüdlich in Bildern und Begriffen eines spirituell verstandenen Minnedienstes, Ausdrucks eines wachsenden Subjektivismus in der spätmittelalterlichen Mystik. Das gleichfalls 1328 erschienene Büchlein der ewigen Weisheit zeigt eine noch größere Entfernung von Eckharts Mystik, eine Versenkung in die Leiden Christi, deren sinnliche Konkretheit bereits den Einfluss der Werke der bildenden Kunst erkennen lässt, aber auch Züge passionierter Süßlichkeit und erbaulicher Frömmigkeit aufweist. Zu den als echt anerkannten Schriften Seuses gehört auch seine Vita, die erste geistliche Selbstbiografie in deutscher Sprache. Aus diesem Buch wird Hermann Schomberg heute und morgen einige Auszüge vorlesen.
Ich habe gehört, du erzählst überall rum, ich soll deinen Josef verhext haben. Sie klang ungehalten. Annie wandte ihr den Rücken zu, nahm ein Laken aus dem Korb und klammerte es an der Leine fest. Dann stand Edith neben ihr und bückte sich auch nach einem Laken. Fritz hatte vorhergesagt, dass sie so etwas tun werde.
Vatert nicht an!
Annie stieß mit dem Fuß den Wäschekorb zur Seite. Edith stand da, die Hände noch nach dem Laken ausgestreckt und wich zurück. Annie hatte in ihrer Angst das Amulett unter der Bluse hervorgeholt und hielt es Edith entgegen.
Was soll das? Ich kenn die, geh weg!
Im selben Moment kam Willi aus dem Dorf. Er keuchte, denn er war gerannt. Vor den Frauen blieb er stehen und vollführte eine Pantomime. Ein kräftiger Kerl war er geworden, aber stumm geblieben. Er sprach noch immer mit Händen und Füßen. Gerade zeigte er in die Richtung, aus der er gekommen war, und torkelte wie besoffen. Annie verstand, was er sagen wollte. Sie mussten Josef mal wieder aus dem Pennig abholen. Fast war sie froh. Sie ließ Edith stehen und eilte mit Willi ins Dorf. Fritz hockte an der Theke. Theo saß wie immer in der Ecke und schrieb in sein Notizbuch. Wer nicht so genau hinsah, bemerkte ihn nicht, aber Annie hatte ihn entdeckt. Der steckte mit den Weibern unter einer Decke. Sie musste vorsichtig sein. Cordugas zapfte Bier. Als der Wirt sie sah, wies er mit dem Kopf Richtung Clubzimmer. Die Flügeltür stand offen, sie hatten Josef da reingeschoben. Er hing halb aus seinem Rollstuhl und schnarchte. Schläft mal wieder seinen Rausch aus. Als sie am Wirt vorbeiging, hielt er ihr Josefs Deckel vor die Nase. Der ist von dieser Woche. Sie warf einen Blick darauf. Ihr wurde kalt und dann wurde sie wütend auf Cordugas.
Warum schenkst du ihm auch so viel aus? Ich kann mir das Geld nicht aus den Rippen schneiden.
Sorg du dafür, dass er hier nicht ständig aufkreuzt. Der wird komisch, wenn er nichts kriegt und verscheucht mir die Gäste.
Sag's ihm selber.
Ich leg mich nicht mit einem Krüppel an.
Hilft sowieso nicht, da steckt nämlich etwas anderes dahinter.
Sie senkte die Stimme und warf Fritz einen vielsagenden Blick zu.
Edith und ihre feine Tochter, die haben den unter. Der kann gar nichts dafür. Fritz sagt das auch, oder?
Cordugas sah sie groß an und dann zu Fritz, der in sein Bierglas starrte. Er begriff mal wieder nichts.
Menschenskind, wir haben Töversche im Dorf, wenn du weißt, was ich meine.
Cordugas schnaubte. Jetzt geht das wieder los. Anscheinend wollte sie keiner verstehen. Sie ging durch zu Josef.
Bis Monatsende will ich mein Geld, rief der Wirt ihr nach.
Sie stellte sich taub, rückte Josef in seinem Stuhl zurecht, damit er ihr unterwegs nicht rausfiel, und schob ihn zum Ausgang. Die Gaststube saß voll, denn es war Feierabend. Sie vermied es, in die Gesichter zu sehen, hörte nur das Gemurmel und wie ein Stuhl über dem Boden schabte. Dann sagte Theo etwas. »Ich zahl den Deckel.« Da stand sie schon mit Josef in der Tür. Sie ließ ihn stehen und wandte sich um.
»Hat dich jemand darum gebeten?«
»Nein, aber ich weiß, ihr habt's nicht leicht.«
»Ach, warum wohl? Frag doch mal deine schöne Edith.«
»Ist die jetzt auch schuld, dass dein Josef säuft?« Sie stellte sich neben den Spöken Fritz und stieß ihn an.
»Sag's ihm!«
Es war still geworden im Gastraum. Theo reckte sich, sah sich um.
»Ich will jetzt von euch allen mal wissen, wer eigentlich an diesen Blödsinn glaubt.«
Anni sah zu Fritz. Der legte seinen Finger über die Lippen. War sie zu weit gegangen? Manche Dinge behielt man lieber für sich, vor allem seine Meinung. Keiner antwortete auf Theos Frage, und einen Moment lang war Anni sich mit Theo einig, dass sie alle Feiglinge waren. Sie rückte von Fritz ab, riss den Deckel in tausend Stücke und warf die Teile wie Konfetti über die schweigenden Männer. Dann endlich schob sie ihren Josef nach draußen. Sie brauchte frische Luft. Auf halbem Weg holte Fritz sie ein.
»Was willst du?«
herrschte sie ihn an.
»Willst du, dass ich vor den Kadi komme? Theo ist bei der Zeitung. Ein Artikel über mich und ich bin erledigt.«
Josef rührte sich, schlief aber weiter. Der ließ sie immer mit allem allein.
»Hast du denn was ausgefressen?«
»Nein. Aber in Dithmarschen steht gerade ein Heiler vor Gericht, weil ihn eine Hexe angezeigt hat.«
»Aber das geht doch gar nicht. Weswegen denn?«
»Wegen Verleumdung und übler Nachrede. Und die hat Recht bekommen. Das muss man sich mal vorstellen.« Anni konnte das kaum glauben.
»Da kriegt eine Töversche Recht? Der muss 3 Monate ins Gefängnis. Darum schweigt man besser.«
Anni stand da, fassungslos.
»Wenn die das unter Demokratie verstehen, dass keiner mehr an das Böse glaubt, dann sieht's schlimm aus im Land.«
Schweigend gingen sie weiter bis zur Kreuzung. Da trennten sich ihre Wege. Im Dezember tauchte Kathi wieder auf, wie aus heiterem Himmel. Fast 2 Jahre hatte sie sich nicht blicken lassen. Nun stand sie da wie aus dem Nichts und ausgerechnet zu einer Jahreszeit, in der die alte Kathi sicher nicht unterwegs gewesen wäre, nämlich im Winter. Anscheinend gab es die Hausiererin nicht mehr. Sie hatte sich verändert, wie so vieles. Nun musste Edith 2-mal hingucken, bis sie die elegante Frau erkannte, die vor ihr stand.
»Meine Güte, bist du das wirklich? Was ist denn mit dir passiert?«
Kathi lächelte und winkte ab. »Lange Geschichte.« Die Landstreicherin hatte sie gründlich abgelegt und sah nun aus wie eine aus der Stadt oder wie die Frauen, die in den Illustrierten abgebildet waren. Statt Dutt und Kopftuch trug sie die Haare jetzt kurz und mit einem Seidentuch nach hinten gebunden, wie es Mode war. Die Lippen hatte sie rot geschminkt. Der Glanz verriet, dass sie einen echten Lippenstift besaß. Edith benutzte immer noch die rote Schuhcreme, wenn sie mit Theo ausging. Die glänzte kein bisschen, färbte aber immerhin die Lippen. Die Schuhcreme hatte sie Kathi bei ihrem allerersten Besuch abgekauft. Und wie es aussah, würde die bis an ihr Lebensende reichen, denn sie hatte gar keine roten Schuhe. Statt der Generalsuniform mit dem abgenähten Ärmel trug Kathi jetzt einen taillierten Damenmantel aus schwarzem Wolltuch und mit Pelzkragen. So etwas war vor dem Krieg der letzte Schrei gewesen, und der Mantel sah immer noch verflucht schick aus. Gut, er hatte bessere Tage gesehen. Edith konnte das an den glänzenden Ärmelaufschlägen und den dünn gewetzten Ellenbogen erkennen. Ein bisschen feucht war er an den Schultern, denn es hatte angefangen zu nieseln. Der Militärrucksack auf dem Rücken störte die Eleganz allerdings erheblich, aber die Marlenehose und der blank geriebene Lederhelm in ihrer Hand machten alles wieder wett. Kathi hatte Stil, das musste man ihr lassen. Sie war mit dem Moped gekommen, einem alten Sachs-Torpedo mit Anhänger. der parkte nun vor der Karte.
»Ist das deins?« fragte Edith und zeigte auf das Gefährt. Sie staunte nicht schlecht.
»So ist es.«
»Und wo hast du deinen Handwagen gelassen?«
»Verkauft.«
Edith stand immer noch in der Tür, zu verblüfft, um Kathi ins Haus zu lassen, denn sie konnte die Veränderung kaum fassen. Im Frühjahr 49 hatten sie sich überstürzt verabschiedet. Da war sie noch eine Streunerin gewesen.
»Kaufst wohl nichts mehr von fahrenden Händlern?« fragte Kathi schließlich.
Edith trat beiseite. Sie ließ sie ins Haus und ging vor bis zur Küche. Dann standen sie da und wussten nicht, was sie sagen sollten. Sie hatten sich zu lange nicht gesehen und die alte Vertrautheit wollte sich so schnell nicht einstellen.
»Hast dich sehr verändert«, stellte Edith fest. »Zum Guten. Ich habe mein Geschäft ein bisschen aufgemöbelt. Man muss mit der Zeit gehen.«
»Und läuft es gut, dein Geschäft?«
»Kann man wohl sagen.
Immer noch Nägern und Haushaltswaren und, naja, du weißt schon.«
Kathi lachte und Edith senkte den Kopf. Die Frau, die vor ihr stand, flößte ihr Respekt ein und machte sie verlegen. Sie selbst trug immer noch dieselben Kittelschürzen wie vor 2 Jahren. Bei ihr war die Zeit stehen geblieben, bei Kathi schritt sie voran. Ach was, sie galoppierte davon. Das Erbauge legte sie bestimmt nicht mehr auf den Tisch für kleines Geld. Das passte nicht zu der neuen Kathi. Die nahm den Rucksack ab und stellte ihn auf die Bank.
»Ich hab dir ein kleines Geschenk mitgebracht, um der alten Zeiten willen.«
Sie wühlte die alte Zigarrenkiste aus dem Rucksack und stellte sie auf den Tisch. Edith öffnete den Deckel des Holzkistchens und ließ ihn wieder fallen.
»Das kannst du mir nicht schenken.«
»Das olle Erbauge? Also, ich brauche es nicht mehr. Und dir war es immer wichtig.« Wieder machte sich Verlegenheit breit. Edith dachte an die langen Nächte, in denen sie beide hier am Tisch gesessen hatten, zwischen ihnen das Auge und ihre Fragen. Die Antworten hatten ihr immer gefallen, obwohl sie im Grunde wusste, dass die von ihr selbst kamen, dass die nur irgendwo verborgen geschlummert hatten. Das Auge zu befragen war wie Türen öffnen. Es hatte ihr geholfen, über die schlimmen Jahre zu kommen, in denen Otto längst tot gewesen war. Auch das hatte sie im Grunde gewusst.
»Willst du mir deinen Mantel geben?« fragte Edith und stand wieder auf.
Kathi zog ihn aus und reichte ihn an die Freundin weiter. Sie strich über den Stoff.
»Ein schöner Mantel ist das.
Aber wo hast du den alten gelassen? Ich hatte mich daran gewöhnt.
Den habe ich gegen den hier getauscht.«
Edith hängte den Mantel an den Haken, gleich neben die Siebenschwänzige.
»Da hat aber jemand einen schlechten Tausch gemacht.«
»Da war jemand scharf drauf. Das war immerhin ein Generalsmantel.
Mit einem Wolldeckenärmel.
Na und?
Du glaubst nicht, wie das Zeug weggeht. Wäre auch ein Geschäftsmodell gewesen, aber das war mir dann doch zu schmuddelig.«
Edith nahm die Kleiderbürste. Die lag immer neben der Nähmaschine. Sie fing an, Kathis neuen Mantel auszubürsten und genoss es, mit der Hand über den feinen Stoff zu streichen.
»Du hast mir nie verraten, woher du den Generalsmantel hattest. Gefunden.«
Die Antwort kam ein bisschen zu schnell. Edith hakte nicht weiter nach. Über manche Dinge redete man nicht. Sie war mit dem Bürsten fertig und ließ den Mantel hängen. Kathi stand immer noch da. Sie sah zu ihr.
»Setz dich doch. Ich mache uns einen Kaffee.«
»Auf diese Worte habe ich gewartet.« Kathi griff ein zweites Mal in den Rucksack und holte eine Dose Onko heraus. »Den habe ich auch noch für dich mitgebracht.«
Edith staunte. »Hast wohl reich geheiratet?«
»Niemals. Ich mache mich doch nicht von einem Kerl abhängig, nachdem ich all die Jahre allein zurechtgekommen bin. Das wäre nichts für mich.«
Während Edith den Kaffee mahlte und das Wasser aufgoss, setzte Kathi sich ans Fenster und sah hinaus. Hinten im Moor konnte man die Spitze des Mammuts sehen. Die Arbeiten gingen voran. Die Lokomobile zischten und stampften. Das hörte man bis hierher.
»Die haben angefangen, das Moor trocken zu legen«, fragte sie.
»Da sollen Viehweiden hin und wir kriegen eine neue Siedlung.«
Edith holte Tassen aus dem Schrank.
»Vorher hat's mir besser gefallen.«
»Na ja, schön sieht das gerade nicht aus, aber jeder Anfang ist schwer. Bald wächst da Gras und dann sind da fette Weiden.« Alle redeten davon, aber ihr lagen die Worte quer im Mund. Sie klang schon wie Theo. Der redete sich immer in eine große Begeisterung hinein, wenn es um die Arbeiten da draußen ging. Es war zum Fürchten, wie schnell sich nun alles veränderte, aber Es hatte auch sein Gutes. Die Männer haben wieder Arbeit, sagte sie. Kann sein, wir kriegen sogar eine neue Straße und bald auch eine neue Schule.
Ah, gut.
Der Kaffee war fertig. Edith goss ein, sie setzte sich dazu und musterte Kathi. Ein bisschen fülliger war sie geworden, es stand ihr gut. Beim letzten Mal hatte man auf ihren Rippen noch Klavier spielen können. Edith trank den ersten Schluck und schloss die Augen. So sollte guter Bohnenkaffee schmecken. Deshalb habe ich den mitgebracht. Langsam tauten sie auf und Edith schossen 1000 Fragen durch den Kopf. Wo warst du die ganze Zeit?
Unterwegs.
Aber hierher bist du nicht gekommen. Ich habe lieber einen Bogen um das Dorf gemacht. Wegen der alten Geschichte, du weißt schon. Aber sag mal, wie geht's Betty? Die ist bestimmt groß geworden und eine junge Dame. Wie alt ist sie jetzt?
Bald 13.
Edith seufzte. Die Nacht im Moor hat sie verändert. Du wirst sie nicht wiedererkennen. Naja, sie ist eben kein Kind mehr. Und wie geht's dir? Edith trank noch einen Schluck. Sie wusste nicht, wo sie anfangen sollte. Annie hat uns nun endgültig vom Hof verbannt. Das war das Erste, das ihr in den Sinn kam, weil es immer noch schmerzte. Dafür ging der Spökenfritz nun bei ihnen ein und aus. Edith mochte ihn nicht. Und um Willi tat es ihr leid. Betty durfte nicht mehr auf ihn aufpassen. Andere Freunde hatte er nicht. Edith erzählte auch von Josef, dass er zurückgekommen war und die ganze Geschichte, die sich im Sommer ereignet hatte. Die Tragödie um Annies Mann, die Gerüchte, die nicht verstummen wollten und auch, dass sie nun ganz offiziell Witwe war.
Herrje, was ich alles verpasst habe. Dann ist Otto also doch gefallen.
Kathi legte ihr die Hand auf den Arm. Mein Beileid. Nun weißt du wenigstens Bescheid. Edith zog die Zigarrenkiste zu sich heran, öffnete den Deckel und nahm das Auge heraus. Sie betrachtete es nachdenklich und das Auge starrte zurück.
Du hattest die ganze Zeit recht. Das blöde Ding ist nur ein Glaskiesel. Ich schäme mich fast ein bisschen.
Ach was, du wolltest die Hoffnung eben nicht aufgeben. Wer kann dir das verdenken? Der Himmel riss auf, die Sonne kam durch und schien bis auf den Tisch. Es war ein außergewöhnlich milder Dezember nach den harten Wintern, die hinter ihnen lagen. Bisher hatte es nicht einmal geschneit, nur ein bisschen gefroren.
Erzähl mir von dir, sagte Edith.
Sie wollte nicht weiter über Otto und Annie reden. Es war schon alles traurig genug.
Was machst du nun für Geschäfte?
Andere. Die Hausiererei hat sich einfach nicht mehr gelohnt. Nun habe ich einen Versandhandel für Damenunterwäsche.
Ach, etwa diese wattierten Liebestöter in rosa und hellblau?
Sie lachten beide.
Ach was, damit bin ich früher hausieren gegangen. Jetzt gehe ich eher so in Richtung Erotik.
Das verblüffte Edith noch mehr, aber Kathi wirkte kein bisschen verlegen.
Und sowas verkauft sich? Wie geschnitten Brot.
Sie lehnte sich über den Tisch und wurde verschwörerisch.
Passend dazu habe ich Spielzeug für Erwachsene im Angebot, wenn du weißt, was ich meine.
Sie zwinkerte und Edith spürte, wie ihr das Blut ins Gesicht schoss.
Ferkeleien?
Ich nenne es Artikel für die Ehehygiene.
Klingt, als wenn man dafür ein Rezept braucht.
Kannst dir ja eins bei Dr. Till holen.
Sie lachten und das Eis brach endgültig.
Ich habe das Wort nicht erfunden, aber wenn du was brauchst, ein bisschen was Verführerisches, dann guck dir das hier in Ruhe an.
Sie legte ein dünnes Heft auf den Tisch. Die Seiten waren mit roten Wollbändchen zusammengebunden.
Das ist mein Katalog. Ich mache die noch per Hand, aber kann sein, dass es dir auch bald gedruckt gibt.
Edith starrte darauf.
Na, nun schlag ihn ruhig auf, der beißt nicht.
Sie nahm ihn vorsichtig in die Hand und blätterte die ersten Seiten um. Auf jeder klebten Fotografien. Darauf waren Miederhosen, Büstenhalter und Spitzenunterröcke abgebildet. In Maschinenschrift stand darunter der Preis, die Größe, die Artikelnummer und in welchen Farben sie zu haben waren, denn die Fotografien waren schwarz-weiß.
Farbfotos sind mir noch zu teuer, entschuldigte sich Kathi. Und besonders groß ist das Angebot auch nicht, aber es wächst. Jeden Tag kommen Bestellungen rein. Ich musste schon jemanden einstellen für die Post.
Edith nickte anerkennend.
Das sieht doch toll aus.
Ich habe sogar ein kleines Büro und ein Lager. Also eher eine Abstellkammer. Aber es ist ein Anfang.
Dann bist du jetzt eine richtige Unternehmerin.
Mit Gewerbeschein und allem. Die krumme Kathi war mal.
Edith blätterte um.
Das ist alles wunderschön.
Sie zeigte auf ein Mieder. In grün würde mir das gefallen.
Welche Größe hast du?
Edith schüttelte den Kopf.
Ich kann das sowieso nicht bezahlen.
Da mach dir mal keinen Gedanken.
Aber das kommt doch bestimmt aus Paris.
Nein, ich habe ein paar Näherinnen ganz in der Nähe. Die machen das. Und ich bin noch auf der Suche. Wenn du willst, hätte ich den einen oder anderen Auftrag für dich. Ich zahle ganz ordentlich.
Sowas kann ich nicht.
Edith starrte fassungslos auf die Bilder.
Ich wüsste auch nicht, wo ich solche Stoffe herkriegen soll.
Na, von mir. Und alles andere auch. Schnittmuster, Garn, Spitze. Ich kann dir sogar eine elektrische Nähmaschine besorgen.
Aber Edith hatte keinen Strom. Die Leitung ging bis ins Moor, weil die Arbeiter Elektrizität brauchten, aber das Dorf war noch nicht angeschlossen. Sie betrachtete die Fotografien voller Sehnsucht. Schöne Dinge aus edlen Stoffen zu nähen, davon träumte sie schon lange. Hier brachten sie ihr nach Mottenkugeln stinkende Anzüge zum Kürzen und Auslassen oder muffige Kleider, die für eine weitere Konfirmation herhalten mussten. Manche hatten noch Uniformen, die sollte sie umfärben und umnähen, damit die nicht mehr nach reich aussahen, aber die Stoffe waren nicht kaputt zu kriegen. Das war was fürs Alltagsleben. Was sie in dem Katalog sah, das war purer Luxus und ein bisschen unanständig. Sie stellte sich vor, was Betty und Theo sagen würden, wenn sie plötzlich anfing, in dieser düsteren Moorkarte frivole Wäsche zu nähen. Wenn das in Unnenmoor bekannt würde, könnte sie sich auf der Straße erst recht nicht mehr blicken lassen.
Es tut mir leid, ich bin keine Stadtfrau.
Ist das ein Nein?
Das wusste sie selbst nicht. Sie blätterte weiter und stieß auf die Artikel für Ehehygiene, von denen Kathi gesprochen hatte. Edith schlug den Katalog schnell zu. Sie war einen solch freizügigen Anblick nicht gewohnt und wollte das nicht sehen.
»Ich könnte dir, wenn du willst, Kondome besorgen«, Kathi sagte das, als rede sie über Nähnadeln.
»Um Himmels Willen, nein!«
»Jetzt hab dich doch nicht so. Erzähl mir nicht, dass du und Theo, also, dass ihr nicht«, sie zwinkerte, »oder führt ihr ein Klosterleben?«
»Na ja, ist doch nichts dabei.«
Edith stellte sich vor, wie Theo gucken würde, wenn sie ihm ein Päckchen Kondome hinlegte.
»Ich überleg's mir.«
»Und dass du für mich nähst, überlegst du dir auch?«
»Ich muss darüber nachdenken.«
Sie kam sich dumm und prüde vor. Kathi trank ihren Kaffee aus und stand vom Tisch auf.
»Hinten auf der letzten Seite, da steht meine Adresse. Wenn du was bestellen willst, schick mir eine Postkarte mit der Artikelnummer. Du hast noch was gut bei mir.«
»Musst du schon weiter? Du bist doch gerade erst gekommen.«
Kathi nahm ihren Mantel und zog ihn über. »Die Konkurrenz schläft nicht. Ich muss die Kataloge verteilen.«
»Hier in Unnenmoor?«
Edith kicherte. »Du glaubst, die kaufen dir hier sowas ab?
Hier gibt es Hexen.
Gerade hier. Und nun muss ich wirklich los.«
Edith ging mit bis zur Tür. Es war fast Mittag. Betty würde bald von der Schule kommen.
»Wie lange bleibst du noch im Dorf?«
fragte sie. Kathi schwang sich auf den Sattel. Sie schnallte sich den Lederhelm um und startete den Motor. Der qualmte und stotterte. Es dauerte, bis er sich warm gelaufen hatte.
»Ich guck demnächst noch mal rein«,
rief sie über den Lärm hinweg, fuhr los und winkte noch einmal zum Abschied. Sie hatte es eilig. Edith ging wieder ins Haus. Auf dem Tisch lag noch der Katalog. Sie räumte ihn schnell weg, bevor Betty den zu Gesicht bekam.
Weihnachten war kaum vorbei. Da stand Betty am Rand des Moors und sah zu, wie es mehr und mehr verschwand. Die Arbeiten liefen auch zwischen den Jahren weiter, denn nun musste alles besonders schnell gehen. Weil anderswo die Arbeit ruhte und viele nicht glauben konnten, dass das Moor sich das gefallen ließ, gab es eine Menge Zuschauer für das Spektakel. Es lag eine Gereiztheit in der Luft, die jeden erfasste, auch Betty. In diesen Tagen und Nächten sollte eigentlich alles stillstehen, so war es immer gewesen, weil sonst schlimme Dinge passierten. Aber nichts geschah, obwohl die Maschinen dampften, die Zahnräder sich drehten und die Schlote rauchten. Fassungslos sahen alle zu,
wie sich das Alte, das schon immer gewesen war und auf das sich alle immer verlassen hatten, widerstandslos ergab. Das Gelände für die neue Siedlung war auch schon ausgemacht. Es hatte groß in der Zeitung gestanden. Man konnte sich bei der Gemeinde bewerben und wenn man Glück hatte, bekam man ein Grundstück für ein robustes Siedlerhäuschen mit Nutzgarten hinten raus, mit Klosett, Strom und Wasser aus der Leitung. Theo hatte ihnen gestern davon vorgeschwärmt. Betty musste nun, wo sie hier stand, daran denken. Ihr zukünftiger Vater war auch so ein Geradeaus- und Vorwärtsgucker, nüchtern und an den Fortschritt glaubend. Gestern erst hatte er am Tannenbaum gesessen und Edith den unromantischsten Heiratsantrag aller Zeiten gemacht. Mit dem Bauplatz hatte er angefangen und dass er sich um einen beworben hatte. »Und was soll dann aus deinem Hof werden?« hatte Edith gefragt. »Das kommt alles weg. Was soll ich damit? Feucht, kalt und schimmlig ist das alles. Außerdem soll da sowieso die neue Straße hin. Ist das schon beschlossene Sache? So gut wie?« Theo wusste immer über alles Bescheid, denn er war nun bei der Zeitung fest angestellt, mit eigenem Schreibtisch und Telefonapparat in der Redaktion. Er ging auf jede Gemeindeversammlung, um darüber zu berichten. Es sollte hier einiges umgekrempelt werden. Ein neues Rathaus, eine neue Schule, ein neues Feuerwehrauto, die Wunschliste war lang. Aber zuerst war die Straße dran, damit die schweren Fahrzeuge ins Moor fahren konnten, wenn es erst mal losging mit dem Bauen. Was die Straße betraf, so beriet sich der Gemeinderat allerdings hinter verschlossenen Türen, denn es wurde mit Protesten gerechnet. Die Leute ließen sich vieles gefallen, aber wenn der Zorn groß genug war, konnte das Böse enden und es ging das Gerücht, dass die neue Straße quer durchs Dorf führen sollte. In gerader Linie, wie mit dem Lineal gezogen, bloß keine krummen Sachen mehr. Der schwarze Weg torkelte ja noch wie besoffen um die Höfe herum. Wer sollte sich sowas noch antun? Für die neue Straße mussten ein paar Gebäude weichen. Welche das sein sollten, darüber schwieg die Gemeinde. Dafür wurde der Bürgermeister nicht müde, die alte Straße schlecht zu machen. Wie sah sie denn aus? Die war schon ganz bucklig und an den Rändern eingesunken, so dass Automobile aufsetzten. Und dann der Name, Schwarzer Weg. Als ginge es von hier direkt in die Hölle. Die neue sollte Unnenmoorer Straße heißen. Das klang hell und modern.
»Dann kommt unser Haus auch weg?« hatte Edith Theo gefragt.
»Wir ziehen doch sowieso zusammen.«
»Aber die Bauplätze sind für Ehepaare und Familien. Willst du mich jetzt auch noch heiraten?«
»Das habe ich mir so gedacht.«
Betty hatte darauf gewartet, dass Theo nun auf die Knie fiel, wie in den Filmen, die im Gasthaus gezeigt wurden. Danach fingen die Frauen immer an zu weinen, aber Theo hatte sein Besteck neben den Teller gelegt und Edith war aufgestanden und hatte angefangen, das Geschirr abzuräumen. Es hatte falschen Hasen gegeben. Daran musste Betty denken, während sie hier stand und den Arbeiten zusah. Nicht, dass sie etwas dagegen hatte, wenn die beiden heirateten, aber in ein anderes Haus zu ziehen, das konnte sie sich nicht vorstellen. Theo wohnte schon fast bei ihnen. Er kam jeden Tag, aß mit ihnen und es fehlte eigentlich nur, dass sie Papa zu ihm sagte. Da mussten sie nicht auch noch ein Haus bauen. Ihren eigenen Vater kannte sie nur von dem nachkolorierten Foto auf dem Stubenbuffet. Edith behauptete, sie müsse sich doch erinnern, aber da war nichts. In ihren Gedanken blieb er ein fremder Mann, groß und dunkel, neben der Mutter stehend. Betty hatte etwas von beiden, rot wie Edith und groß gewachsen wie der Vater. Sonst hatte er ihr nichts hinterlassen. Als die Nachricht von seinem Tod kam, hatte sie keine Trauer gespürt. Im Dorf sagten sie, dass Otto Abels ein feiner Mann gewesen war, aber das sagten sie über jeden Gefallenen. Im Spätsommer hatte es eine kleine Andacht gegeben und Butterkuchen in der guten Stube. Die Mutter erhielt nun Hinterbliebenen Rente. Das erleichterte so einiges, denn es hatte sich vieles verändert. Zu Anni gingen sie schon lange nicht mehr, um sich Eier und Milch zu verdienen. Die hatte sich auf ihrem Hof verbarrikadiert und ließ nur noch den Spürken Fritz herein. Im Laden wurde viel darüber spekuliert. Nun saßen sie also beim Abendbrot und kauten schweigend die Brocken. Ihnen fehlten wie meistens die Worte. Josef beobachtete Anni.
Wenigstens ansehen konnten sie sich noch. Sie hatte den ganzen Tag in den Beeten gestanden und altes Kraut herausgezogen. Er hatte sie eifersüchtig belauert, wie sie in der schwarzen Erde wühlte. Der schenkte sie ihre Liebe, und die Erde liebte sie zurück. Zum Dank hatte sie sich in ihre Hände eintätowiert. Die ging nie wieder raus. Sie trug den Dreck mit Stolz unter den Fingernägeln und in den Hautfalten. Es war das Mal der Guten und Ehrlichen. Harte Arbeit und Schweigen, das macht den Menschen. Solltest du auch mal versuchen. Besen binden und Körbe flechten kann man auch im Sitzen.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Hermann Schomberg las aus der geistlichen Autobiografie »Des Dieners Leben« von Heinrich Seuse. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur sowie auch über unsere NDR Kultur App. Morgen um 22.30 Uhr können Sie die Fortsetzung hören.
NDR Kultur. Play Jazz.
In der Scheune vom Buchmannhof in Diersbach auf der österreichischen Seite, gar nicht weit von Passau, sind Sie und sind wir und seid ihr heute mal wieder zu Gast, also beim Intöne-Festival, das Sounds zu uns herüberschickt durchs Fenster nach Europa. Guten Abend und herzlich willkommen. Ich bin Michael Lages und habe auch Konzerttipps im Angebot. Natürlich auch neue CDs, unter anderem von der isländischen Sängerin Anna Greta, sowie unser Album der Woche mit dem Trio um Jasper van't Hoff mit Christoph Lauer als Gast. Eindrücke gibt's auch vom Finale der Konzertreise mit dem Ensemble um die Flötistin und Saxophonistin Clémence Manachère, die ja neulich den Hamburger Werner Burkhardt Musikpreis erhielt. Mit dem Gast Helge Sunde kamen sie aus München über Bremen und Berlin gestern nach Hamburg. Im Theater in Wismar geht die Tournee in diesen Minuten zu Ende. Aber zunächst feiern wir natürlich mit der sehr besonderen Jazzsängerin Sarah Vaughan, die heute vor 100 Jahren geboren wurde. 1978 gastierte sie beim NDR in Hamburg in einem Konzert, das, wer dabei war, nicht vergisst. So ging es damals zu Ende. Tenderly, the trembling trees embrace the breeze tenderly. Then you and I in a sigh, where we the show was kissed by sea and mist tenderly. I can't forget how two hearts met breathlessly. Your arms open wide and close me inside. You took my lips, you took my love so tenderly.